Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid zu diesem Thema. Und ich danke auch dem Thomas, er hat es sehr gut gemacht, sehr gut eingeleitet. Ja, und wenn man so von dem Thema spricht, kann man sich ja schon auch fragen, oder vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt, warum ist denn verheiratet sein so schwer? Warum brauchen wir überhaupt Schulungen und Kurse und so? Warum ist das so schwer? Gerade wenn man an die anfängliche Verliebtheitszeit denkt. Also einige von euch, denkt mal zurück, die ihr schon irgendwas erlebt habt. Und wie opferbereit man doch da ist. Das ist schon gewaltig, oder? Wenn man denkt, oder sie liegt im Arm von ihm, der Arm fällt schon fast ab. Er sagt, kein Pieps, oder? Hauptsache, sie bewegt sich nicht. Sie bleibt. Oder irgendwo, ja, man schickt sich 50 SMS pro Tag. Man verspricht einander, sich dauernd auf Händen zu tragen und jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Und dann, ein paar Jahre später, nach der Hochzeit oder so, sieht alles ganz anders aus. Ja, und auch die zärtlich gehauchten Liebesbezeugungen, die sind irgendwo fast ganz verschwunden. Und dafür hat man umso mehr Grund zu reklamieren, wenn mal der WC-Deckel wieder nicht zugemacht worden ist. Oder der ist schon wieder offen. Oder irgendeine Socken drum liegen. Es gibt so viele Gründe zu reklamieren. Ja, und man denkt dann vielleicht schon, wo ist die Liebe hin? Oder wo ist die hin? Und dann sieht man vielleicht so ein verliebtes Pärchen da turtelnd und so und denkt wehmütig an die eigene Zeit zurück. Oh, wie war das jetzt? Und jetzt gehe ich wieder nach Hause, ja. Vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm, das hoffe ich mal auch. Aber so die Tendenz. Und ich muss aber ganz klar sagen, es ist leider, oder auch nicht leider, es ist einfach normal, dass nach ein paar Jahren, dass man nicht mehr verliebt ist wie am Anfang. Diese einzigartigen Gefühlswallungen, die da entstehen aus der Verliebtheit, das kann man biologisch erklären. Das sind Gefühls, das sind Hormone, ein paar Dutzend Hormone werden da in die Blutlaufbahn ausgeschüttet und verursachen dann dieses, ja, dieser gefährliche Zustand, wo man besser nicht Auto fährt oder so, was zu gefährlich ist. Und das dauert aber nicht ewig. Man sagt, es geht etwa 2 Jahre, geht die Verliebtheitszeit, so plus minus, und die ganz intensive Verliebtheit, wo man dann wirklich die Schmetterlinge im Bauch hat und das Durcheinander überall, und das geht vielleicht nur 3 Monate. Also. Und nun merken das auch die Ehepaare natürlich, und man sagt vielleicht dann auch, ja, das ist jetzt einfach so, da kann man nichts ändern, und dadurch erklärt man vielleicht auch wachsende Langeweile und Desinteresse in der Ehe. Ja, das ist nicht so positiv und man schickt sich einfach rein. Aber ich muss euch sagen, eine gute Nachricht. Man kann diese Liebesgefühle, vielleicht nicht genau diejenigen der Verliebtheit, aber man kann Liebesgefühle in der Ehe wieder in Gang bringen und es richtig schön haben zusammen. Also richtig schön. Und das ist auch die Botschaft von heute Morgen. Es geht darum, geht's. Meine Frau Ariane und ich, wir haben eine klassische Verliebtheitszeit erlebt. Und ja, wir haben es genossen, es war schön und so. Und dann haben wir geheiratet und haben gemerkt, dass nicht alles nur rosa ist, was man zuerst so gesehen hat. Und wir hatten doch einige Probleme zu bewältigen. Und so haben wir auch gemacht. Wir waren auch bereit, auch Beratung in Anspruch zu nehmen. Und es hat sich enorm gelohnt. Also ich kann sagen, wir haben eine sehr schöne Ehe. Und zwar eine Ehe, die nicht immer das leichteste Umfeld hat, mit 2 kleinen Kindern. Also die Jael zum Beispiel. Ja, die ist so herzig. Punkt. Klammer geschlossen. Im Moment ist sie wirklich sehr herzig. Jetzt hat sie gerade Geburtstag gehabt, oder? Jetzt ist natürlich sowieso die kleine Prinzessin, oder? Das, oh nein. Nein, sie ist wirklich ganz herzig. Und ist sehr anstrengend. Und dazu kommt auch noch eben, auch der Beruf als Pastor ist schon auch sehr intensiv zum Teil. Das heißt, das Umfeld in unserer Ehe ist nicht immer einfach und trotzdem erleben wir eine schöne Ehe. Und ich möchte auch ein paar Grundlagen weitergeben, wie wir diese Liebe in der Ehe entweder auch neu entdecken können oder auch bewahren können. Nun, und vom Prinzip her ist das ja beim Vorgehen genau dasselbe, zum Beispiel in der Liebe von den Eltern zu den Kindern. Darum gibt es ja auch das Buch zum Beispiel. Oder zwischen den Geschwistern oder von den Kindern zu den Eltern. Also das, was ich heute sage, das müssen die einen einfach umübersetzen in ihre Lage. Aber ihr könnt es eins zu eins eigentlich anwenden, bis zu einem bestimmten Punkt. Und das ist ganz wichtig. Also auch die Unverheirateten, also hoffe, ihr seid voll dabei. Nun, ein erster Gedanke heißt agieren statt reagieren. Wisst ihr, wir sind Menschen, oder? Und wir neigen dazu, zu reagieren und nicht zu agieren. Das heißt also, das ist schon mal ein ernster Fehler in der Ehe, wenn man nur immer reagiert und nicht agiert. Was heißt denn das? Reagieren heißt eigentlich nichts anderes, als dass ich erst aktiv werde aufgrund vom Verhalten des anderen. Also ich werde erst dann, wenn es nötig ist. Zum Beispiel gibt es Männer, die hören ihrer Frau erst dann wirklich zu und zeigen Mitgefühl, wenn sie in Tränen ausbricht. Eigentlich schade, wenn es immer erst so weit kommen muss, dass der Mann wirklich mal, oder? Das ist so der Icebreaker dann, je nachdem. Und wenn die Frau das merkt, dann weiß sie auch, in welche Richtung sie steuern muss. Und das ist nicht unbedingt, oder? Das ist schade, wenn das immer so, ja, kommen muss. Und es gibt auch auf die andere Seite vielleicht Dinge, wo man beim Mann etwas vernachlässigt. Und es muss zuerst irgendetwas passieren, etwas Mühsames, bevor die Frau dann bereit ist, da auch irgendwie einzuhängen. Es ist also wichtig, dass wir lernen zu agieren und aktiv auf die Wünsche und Bedürfnisse des Partners einzugehen. Und auch dann, nicht erst, wenn ihr mir das Messer an den Hals setzt, so, jetzt Bürstli, jetzt muss ich aber mal, ja, ist gut, ich mache. Oder irgend so. Also das ist eigentlich nicht unbedingt so das Optimale. Und leider sind wir oft bequem, und ich schließe mich da auch durchaus ein, und wir brauchen einen Grund zu lieben, weil Lieben anstrengend ist. Und ein Grund zu lieben kann der sein, wie wir gesehen haben, dass ein äußerer Druck da ist. Ein Druck, der mich dazu bringt. Aber eigentlich ist das kein guter Grund zu lieben. Denn sobald der Druck wegfällt, fällt auch mein Antrieb weg, die Liebe auszuleben. Ein anderer Grund kann sein, ich bin bereit zu lieben, wenn ich mich geliebt fühle. Das heißt also, wenn man so in dem Stil handelt, wie du mir, so ich dir. Oder wenn du zu mir nett bist und dich gut verhältst, dann bin ich es auch. Und wenn das wegfällt, oder dann ist man vielleicht eher wie im Sandhaufen. Oder wenn der anständig ist, dann ist es okay. Und wenn der mit Sand schmeißt, schmeiße ich zurück. Also man kann in der Ehe schon auch ziemlich kindisch werden, wenn ich es mal ganz direkt sagen kann. Und wenn wir uns also geliebt und beachtet fühlen, dann sind wir bereit, in den Partner zu investieren. Aber eigentlich ist das ja gar keine wirkliche Liebe. Das ist nicht wirklich Liebe. Denn wahre Liebe, das ist auch ein großes Missverständnis übrigens, scheint es mir in der Gesellschaft, auch in den Filmen, denn wahre Liebe basiert auf ganz trocken, auf einem Willensentscheid. Ich will. Und es ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe ist viel mehr. Das heißt also, ich erfülle die Bedürfnisse und Wünsche des anderen, soweit es mir überhaupt möglich ist. Also ich erfülle die, auch wenn es mich etwas kostet und auch wenn der andere es nicht verdient hat. Und darum ist Liebe unglaublich schwer. Also ich gebe ganz am Schluss dann noch ein paar Hilfen dazu. Aber es ist sehr schwer. Und ich habe mal diesen Satz gelesen. Die Liebe ist nicht da, damit der Partner mir mein Leben verschönert, sondern dass ich seines Lebens wärter mache. Und an diesem Satz sollte man nicht so schnell vorbeigehen und den abnicken. Ja klar, stimmt. Aber jetzt mal das auf uns bezogen. Ist das auch eine Einstellung, die wir haben? Die Liebe ist nicht da, damit der Partner mir mein Leben verschönert, sondern dass ich seines Lebens wärter mache. Und ich denke, das ist die Grundlage, die eine erfüllte Ehe ermöglicht. Wenn es nur darum geht, dass der Partner mir was gibt und ich heirate, damit ich ein besseres Leben habe, oder weil ich verliebt bin und so, jetzt kommt meine Frau und so schön, oder letztlich bekomme ich etwas, dann habe ich das falsch verstanden. Und wenn ich jetzt nicht bereit bin, so zu lieben und mich darin zu üben und einen Weg zu gehen, dann sollte ich vielleicht besser gar nicht heiraten. Und ich habe vom Rabenau, kennt ihr den? Der ist ja gut, oder? Die zwei, die sind super. Als du mich kriegen wolltest, hast du mir versprochen, dass du mich glücklich machen würdest. Und dann sagt sie, und kaum hast du mich so, soll ich dich glücklich machen. Tja, das ist doch nicht unbedingt die gute Variante. Nun, es gibt leider etwas auch, das der bedingungslosen Liebe widerspricht oder entgegensteht. Und das ist die Sünde. Die Bibel bezeichnet dieses Wort als etwas, womit wir die Ehe torpedieren. Also die Liebe torpedieren. Die Sünden im Leben. Lügen, Egoismus, Untreue oder Zornausbrüche und so weiter, das ist eigentlich das, was der Ehe schadet. Und wisst ihr, was ich enorm fies finde und obermühsam? Sündigen geht viel einfacher als lieben. schon blöd, oder? Es geht viel einfacher. Sein Zornausbruch, der kommt heraus wie ein Wasserfall. Da muss ich mich überhaupt nicht anstrengen. Oder so schmollen, das macht einfach zu. Das fällt mir gar nicht schwer. Back zu. Oder auch zu nörgeln, das braucht auch keinen Kraftaufwand. Das nörgelt irgendwie automatisch. Das nörgelt mir, oder? Und das ist irgendwo schon etwas fies. Sündigen muss man nicht lernen. Das ist ja schon irgendwo doof. Aber lieben muss man lernen. Lieben ist etwas, das man nicht einfach so mitbekommt. Und darum brauchen wir jemanden, oder ich sage mal, wir können gut jemanden gebrauchen, der uns hilft. Jemanden, der uns zeigt, wie es geht, bedingungslos zu lieben und der uns Kraft dazu gibt. Und es gibt nur eine einzige Person auf dieser Welt, die jemals hier war, die das so gemacht hat, und das ist Jesus Christus. Und darum bin ich so gerne mit diesem Jesus zusammen. Ist einfach schön mit ihm, oder? Wenn man so geliebt wird, das ist einfach enorm schön. Und ich möchte euch das mal zeigen an einem Bild. Geht das nicht? Römer 5, Vers 8, dieser Vers: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und als wir noch nichts von ihm wissen wollten, war er bereit, unsere Strafe, unser Gericht, das wir verdient hätten, aufgrund unserer Schuld zu tragen. Er ist für mich gestorben. Das ist so schön, so diese Liebe, weil nur er das tun konnte. Es brauchte einen Stellvertreter, der keine Sünden hatte. Und Jesus wusste, er ist der einzige Stellvertreter, der möglich ist. Und so ist er für uns alle zusammen gestorben. Und jeder, der diesen Stellvertreter annimmt, der ihm seine Schuld bekennt und auftischt, dem vergibt er sie restlos. Und wer ihn dann einlädt in sein Leben, zu dem kommt er. Und mit ihm kommt diese Liebe, diese bedingungslose Liebe. Und wenn Jesus in uns lebt, dann ist auch diese bedingungslose Liebe, die ist vorhanden in Christus, in mir. Und dann kann ich lernen, diese bedingungslose Liebe, die in mir vorhanden ist, auszuleben. Und das ist eine spannende Sache, weil wir immer wieder rüberfallen in die eigenen Gedanken, in die eigene Kraft. Und dann müssen wir wieder lernen, nein, aus Jesus, ich kann es gar nicht von mir aus, das ist mir zu schwer, der hat es nicht verdient. Kommt wieder Jesus und sagt, ja, du hast es auch nicht verdient, also in meiner Kraft los. Und das ist eine ganz spannende Sache. Und ich möchte euch Mut machen, wer das noch nicht hat, diese Liebe noch nicht in sich hat, diese bedingungslose Liebe, diesen Jesus, nehmt doch das an. Das ist so etwas Wunderbares. Aber man muss dann auch lernen, damit umzugehen. Das ist nicht automatisch. Das ist dann auch ein Prozess, der aber enorm gut ist. Und wir sehen also, die wahre Liebe hat ihre Quelle eigentlich in Christus. Weil so in Christus kann ich bedingungslos lieben. Und nun möchte ich eine Frage aufgreifen. Wie können wir Menschen, vor allem jetzt auch die Ehepartner, bedingungslos lieben? Also wie können wir sie lieben, so dass sie sich geliebt fühlen? Gary Chapman, wir haben es schon gehört, hat diese Frage ausführlich in seinem Buch behandelt, Die fünf Sprachen der Liebe. Und er hat das in jahrelanger Ehearbeit, Ehetherapie, hat er herausgefunden, dass es fünf Wege gibt, wie man Menschen seine Liebe zeigen kann. Und diese Möglichkeiten sind wie Liebessprachen, die ein Herz spricht und versteht. Und wisst ihr, was noch dumm ist? Dass man meistens nicht dieselbe Liebessprache spricht wie der Partner. Oder? Und dann, dass man sich also grundsätzlich nicht automatisch versteht. Denn ich verstehe die Liebe vielleicht so und will die so weitergeben, weil ich sie auch so empfinde. Und der andere denkt immer, ja, was redest du immer Chinesisch mit mir? Oder er fühlt sich gar nicht unbedingt geliebt. Das sind wie wenn ein Engländer und ein Chinese miteinander sprechen. Und darum ist das jetzt eine ganz interessante Sache, sich das mal vor Augen zu führen. Was für eine Liebessprache habe ich und was für eine Sprache spricht mein Partner? Dass man sich auch wirklich versteht. Es gibt so viele Missverständnisse, die man gar nicht merkt. Das ist unglaublich. Und hier ist es so zentral, darum ist es gut, dass man sich mal Gedanken macht. Und ich gehe diese fünf Sprachen mal durch. Und macht euch doch mal Gedanken, was spricht ihr für eine Hauptsprache? Und gerade auch ganz interessant, was spricht der Ehepartner für eine Hauptsprache? Und für die Kinder zum Beispiel, die Jugendlichen, was sprechen eure Eltern für eine Liebessprache? Was müsst ihr machen, um sie, dass sie sich geliebt fühlen von euch? Und umgekehrt auch die Kinder. Also das möchte ich euch mal mitgeben jetzt für diese fünf Sprachen. Die erste ist Lob und Anerkennung, liebevolle Worte. Mark Twain, den kennen wir vielleicht, ja, hoffentlich.
der hat mal gesagt, ich kann 2 Monate von einem netten Kompliment leben. Der Mann war offensichtlich ziemlich bescheiden, mit wenig zufrieden, aber ich schätze mal schwer, unser Ehepartner braucht ein bisschen mehr als nur ein Kompliment in 2 Monaten. Sprüche 12, Vers 25 heißt es, Kummer im Herzen des Mannes drückt es nieder. Aber ein gutes Wort erfreut es. Ein gutes Wort erfreut das Herz. Wir haben mit unserem Mund eine so große Kraft, eine richtige Macht. Wir können unseren Partner mit unserem Mund aufbauen oder aber auch fertig machen. Also was nicht sehr zu empfehlen ist. Übrigens, ihr bekommt am Ausgang dann nach dem Gottesdienst, die das wollen, einen A5-Zettel mit den Stichworten drauf von diesen 5 Liebessprachen. Aber wenn ihr noch ein bisschen mehr mitschreiben wollt, dann schreibt gerne mit. Und darum wäre es, ist das so genial, diese Worte, die kosten uns keinen Rappen. Oder ich habe keinen Zähler im Sack, oder jedes Wort kostet was. Und wir können unsere Ehe mit diesen Worten aufbauen, gerade zum Franco. Und es wäre doch jetzt so wertvoll, wenn wir lernen würden, Menschen, gerade die in unserem Umfeld sind, gerade die Ehepartner, dass wir ihnen mit Komplimenten und Lobworten Geschenke machen. Dass wir sie erstarken und einfach aufbauen. Und am besten ja ein ziemlich kurzes, aussagekräftiges Kompliment. Also ich habe mal einen Film gesehen, das war so lustig, da wollte einer Frau ein Kompliment machen und hat so gesagt, schöner Pulli. Also man hat gerade gemerkt, das ist irgendwo völlig gar nicht echt gemeint. Und wir müssen irgendwo auch diese Komplimente ernst meinen natürlich, aber auch gut ist, wenn man es kurz und knackig macht. Oder zum Beispiel, hey, du siehst hübsch aus in dem neuen Kleid. Oder danke, dass du gestern noch abgewaschen hast. Oder unsere Kinder haben so Freude an dir, du bist ein guter Papi. Einfach irgend so, das sind so wertvolle Worte. Und in diesem Bereich fallen auch alle Worte der Wertschätzung. Wertschätzung. Es ist so schön, wenn eine Ehe getragen ist von Wertschätzung. Und dass man nicht alles selbstverständlich nimmt. Ja, logisch, oder? Das machen die alle. Nicht, dass sich die Frau beklagt, nie sagst du mir ein liebes Wort. Und er versteht die Welt nicht mehr und sagt, ja, aber ich habe dir doch bei der Hochzeit gesagt, ich liebe dich. Das ist schon 10 Jahre her, aber es gilt immer noch. Hat sich nichts geändert. Und ich möchte mal fragen, wie ist das bei euch, wie ist das bei uns? Loben wir unseren Ehepartner? Und wisst ihr, was ganz genial ist? Wenn wir den Ehepartner in der Öffentlichkeit loben, vor anderen, und der ist noch dabei, oder auch wenn er nicht dabei ist, also das ist ein riesiger Motivator für diejenigen, die diese Liebessprache sprechen, ein Motivator, sich in die Ehe zu investieren, sich in die Familie zu investieren. Wenn jemand nicht ständig am Partner rumnörgelt und stattdessen lobt, dann wird er sich viel mehr in die Ehe investieren, wird viel mehr Bereitschaft vorhanden sein. Und wenn da immer Nörgeln ist, dann löscht es einem irgendwie ab. Man wüsste eigentlich genau, es sollte, und macht es nicht. Eigentlich haben wir es ein Stück weit selber in der Hand, oder im Mund, besser gesagt. Und einige versuchen das vielleicht, ja, mal 2 Wochen, jetzt lobe ich mal meinen Ehepartner 2 Wochen, und dann zieht er ein Fazit, aber es ist viel zu kurz. 2 Monate muss man das mal machen. Und auch wenn nichts zurückkommt, wenn man denkt, das wirkt noch nicht viel, und man denkt, er hat es nicht verdient, 2 Monate voll durchziehen und dann erst ein Fazit ziehen. Und in diesem Bereich fallen auch Worte der Ermutigung. Wenn der Partner zum Beispiel eine Idee hat, etwas Neues anzupacken, dann sollen wir nicht immer gleich das Haar in der Suppe suchen. Oh, diese mühsamen Haare in der Suppe. Das ist wirklich, ach. Einmal positiv bleiben. Vielleicht hat man ja recht, es funktioniert vielleicht wirklich nicht, aber das muss ich ja nicht gerade sagen. Sondern zuerst mal sagen, du, ich finde es gut, dass du dir das vorgenommen hast, ich unterstütze dich dabei. Und wer weiß, vielleicht wird man selber überrascht, dass es tatsächlich klappt. Aber nicht immer gerade das Negative vorschieben und ja, geht eh nicht und so. Ich muss sagen, meine Frau ist mir hier auch ein großes Vorbild, auch wie sie da ermutigt und das hilft mir sehr stark. Wie würde sich wohl eine Ehe entwickeln, wenn wir einfach mal ermutigen würden und loben und Komplimente machen? Für manche Menschen ist so ein Kompliment wie eine Oase in der Wüste, effektiv. Dann die zweite Liebessprache, Geschenke, die von Herzen kommen. Sichtbare Liebeszeichen, das sind für manche Menschen wichtiger als für andere. Definitiv. Also, würde mich schon unternehmen. Wer, also muss niemand sich halten, aber wer spricht diese Liebessprache? Das ist, also, das würde mich spannend dünken. Und wenn das meine Liebessprache ist, dann werde ich tief berührt, wenn mir mein Ehepartner etwas schenkt, dass ich fühle mich geliebt. Und jetzt gibt es Ehepartner, die können zum Beispiel nicht verstehen, warum ihre Frauen derart Freude an Blumen haben. Oder für sie ist das eher so Gemüse, das teuer ist und ein paar Tage später wieder im Kompost landet. Also ist irgendwie schon, aber ja, das können sie nicht verstehen. Aber bestimmte Menschen fühlen sich nur dann geliebt, wenn sie solche sichtbaren Zeichen bekommen. Und damit wir diese Liebessprache lernen können, müssen wir unter Umständen unsere Einstellung zum Geld verändern. Die Einstellung zum Geld. Also ich musste hier auch einiges lernen, da muss ich euch offen sagen. Ich bin von Haus aus eher ein sparsamer Typ, habe als Kind schon das Geld gezählt und so, kleiner Dagobert Duck. Ja, genau so ist es gewesen. Und jetzt zähle ich es nicht mehr, jetzt habe ich es auf dem Bankkonto, ist auch schade, oder? So. Und also ich habe mir früher dreimal überlegt, soll ich diese Ausgabe machen oder nicht? Und heute noch anderthalb Mal. Und ich, also da muss man sich unter Umständen wirklich auch bemühen, sich zu verändern im Denken. Denn wenn ich auf Sparsamkeit dem Ehepartner wenig gönne, dann wird der Ehepartner, der diese Liebessprache spricht, der wird sich unglücklich fühlen. Der fühlt sich irgendwo ungeliebt, weil er denkt, Geld ist dem wichtiger oder der wichtiger als ich. Oder dieses blöde Geld. Und Geschenke sind eine Investition in die Ehe, das muss man auch so sehen. Und ich denke, ein Sparsamer, zum Beispiel ich, der muss an seine Grenzen gehen, in seinem Empfinden, in dem Punkt, für das Glück des Partners. Und nicht denken, ja, also nein, also die ist so verwöhnt und so unglaublich und so, also nein, also wirklich, hast du übertrieben. Meine Mutter hat damals, also ein Strauß ist 5 Jahre Freude gehabt. Ja, was auch ist, oder? Also da muss ich wirklich dann Dinge, ja, über Bord kippen, denn nicht alle sind gleich. Vielleicht war meine Mutter nicht so gestrickt, hatte eine andere Liebessprache. Gary Chapman hat von einer Frau berichtet, die war todunglücklich in ihrer Ehe. Und ihr Ehemann hat ein Seminar von Gary Chapman besucht und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Er hat gemerkt, meine Frau, spricht die Sprache. Oder über Geschenke, sie wird sich geliebt fühlen, wenn ich ihr Geschenke mache. Und es ist ihm bewusst geworden und hat das wirklich mitgenommen, hat der Frau nichts gesagt, hat dann bald mal nach der Arbeit rote Rosen mit nach Hause gebracht und als die Frau das gesehen hat, begann sie zu weinen. Sie hat laut Rotz und Wasser geweint. Das hat sie noch nie erlebt, in ihrer ganzen Ehe nicht, dass ihr Mann ihr rote Rosen bringt. Er hat immer gesagt, das ist reine Geldverschwendung. Super, oder? Und es war genial, gewaltig. Und ein paar Tage später, es ging ja dann noch weiter, ein paar Tage später hat er von der Arbeit angerufen, Schatz, soll ich Pizza nach Hause bringen? Da musst du nicht kochen. Die Frau war hell begeistert, die Kinder auch. Und wieder etwas später hat der Mann gesagt, du Schätzli, auf Englisch natürlich, oder? wollen wir einen Babysitter engagieren? Dann können wir wieder mal zusammen essen gehen. Und die Frau war enorm begeistert und dachte, was ist mit dir passiert? Ich habe einen neuen Ehemann. Und sie fühlte sich total geliebt. Sie bekam richtige Liebesgefühle. Nicht, weil sie jetzt irgendwie so geldgierig war, sondern weil es ihre Liebessprache war. Sie fühlte sich wieder geliebt. Vorher hatte er vielleicht auch Liebesbezeugungen gemacht. Ich weiß nicht, was alles. Aber sie hat sich nicht geliebt gefühlt, weil es nicht ihre Liebessprache war. Und sie hat dann gesagt, mein Liebestank ist zum Überlaufen voll. Stellt euch das mal vor. Zum Überlaufen. Die war auch völlig verändert. Und natürlich zeigte sie das ihrem Ehemann. Das fiel auf ihn zurück. Und meine Frage, hat sich diese finanzielle Investition gelohnt? Auch für die Sparsamen? Definitiv. 100%. Übrigens, man muss ja nie, klar, man hat auch sein Budget, man kann sich nicht verschulden für die Frau, das geht natürlich nicht. Und auch für den Mann nicht. Aber es ist auch nicht alles unbedingt teuer. Also man kann auch die Dinge schenken, die günstiger sind oder selber was machen, geht ja auch. Diese Sprache, Geschenke, die von Herzen kommen. Dann die dritte Sprache, Zärtlichkeit. Für manche Menschen sind Zärtlichkeiten die Muttersprache der Liebe. Ohne sie fühlen sie sich ungeliebt. Werden sie aber ausgiebig berührt, auch zärtlich, dann merken sie, ich werde wahrgenommen. Ich bin wichtig für meinen Ehepartner. Mein Liebestank füllt sich. Und sie sind sich der Liebe ihres Partners sicher. Es gibt wie eine Sicherheit, auch wenn nicht alles rosig ist oder so, aber irgendwann merke ich doch, das ist gut. Und so sind eigentlich Berührungen eine Möglichkeit, Liebe zu vermitteln ohne Worte. Es gibt verschiedene Formen von Zärtlichkeiten. Das beginnt mit Händchen halten, hört vielleicht auch wieder so auf. Meine Frau und ich, wir haben das enorm genossen in den Ferien, ohne Kinder wieder mal so die Hände frei zu haben füreinander. So ein bisschen düdelü. Das war schön, einfach so ein bisschen. Oder auch sich den Arm um die Schulter legen oder sich mal umarmen. Einfach so mitten im Alltag, ohne Grund, einfach so. Oder sich mal beim Vorübergehen ein bisschen so berühren, also im Rücken einfach durchfahren. Oder was auch ist, Kuss, Rückenmassage, bis hin dann zu auch einer intimen Begegnung. Und wichtig ist jetzt, dass man dem Ehepartner nicht sein Empfinden aufzwängt und sagt oder denkt, das muss der doch schön finden, wenn ich mich, oder? Nicht alles, was ich toll finde, findet auch der andere toll. Und darum ist auch wichtig, dass man sich sagt, was man gerne hat. Also man kann das nicht erwarten, dass der Partner mir das von den Augen ablesen kann. Und wenn ich sie noch so aufstrecke, oder? Dann muss ich einfach schon aussprechen, was ich gern habe und was nicht. Und vielleicht gibt es auch Situationen, wo ich es überhaupt nicht vertrage, weil ich gestresst bin oder Kopfweh habe. Da muss ich das ganz lieb sagen und der andere muss das nicht als Ablehnung empfinden. Das ist nur, weil der nicht so fit ist. Und einige, die kennen Zärtlichkeiten von ihren Eltern her überhaupt gar nicht. Und für sie ist das eine völlige Fremdsprache und vielleicht sogar etwas Peinliches. Aber wenn mein Ehepartner diese Sprache spricht, dann gibt's nichts. Ich muss diese Sprache lernen. Und wenn es ist, wenn ich Russisch lerne für mich, Spasiba kenne ich übrigens, habt ihr gehört, Spasiba heißt Danke. Habe den Kindern vorher gesagt, Wada heißt Wasser, mehr weiß ich nicht mehr. Stimmt's, Anna? Und wir müssen vielleicht diese Liebessprache wirklich von Grund auf lernen und man kann das lernen, wenn der Wille da ist. Kann ja ganz einfach anfangen, dass man beim gemeinsamen Fernsehschauen ein bisschen Küssele da hinten dran, oder? Geht automatisch, ein bisschen Küssele, oder? Aber das muss man tun. Und wenn der Ehepartner, der diese Liebessprache spricht, zu wenig Zärtlichkeit bekommt, dann fühlt er sich abgelehnt und unwichtig. Und es geht ihm dann so wie ein Fisch auf dem Trockenen. Und der zieht sich dann aus der Ehe zurück irgendwo, weil er sich ja nicht angenommen fühlt. Und der andere merkt gar nicht, was ist eigentlich das Problem. Und dann bekommt man auch größere Eheprobleme. Übrigens, diese Liebessprache Zärtlichkeit ist auch gegenüber den Kindern sehr wichtig. Grundsätzlich. Und darum eine Bitte an die Eltern. Berührt euer, also wenn sie 16 sind, ist es vielleicht nicht mehr ganz so, wie ich jetzt sage. Aber bei den Kleineren, berührt die regelmäßig jeden Tag. Irgendwie ein Streicheln in die Arme nehmen oder irgendeine eine zärtliche Berührung. Das ist enorm wichtig. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder, die so aufwachsen, seelisch sich besser entwickeln. Genau. Ich habe mal jemand gesagt, der hatte Kinder im Teenie-Alter, da kann man das nicht mehr so machen, das ist dann wie ein Igel, da muss man so zwischen den Stacheln durch mal ein bisschen krüseln, geht dann vielleicht auch, aber ihr dürft mich gerne, wer das sich betroffen fühlt, der darf mich gerne überstimmen. Genau. Also die einen haben vielleicht die Kuschelbären und die anderen die Igel zu Hause, aber auch top in einem Igel muss man auch ein bisschen krüseln dazwischen. Aber. Dann die vierte Sprache, Zweisamkeit, Zeit nur für dich. Das ist eine Zeit mit einer ganz besonderen Qualität. Die muss nicht unbedingt mega breit und groß und lang sein, sondern die Qualität ist hier das Entscheidende. Und damit ist nicht gemeint, dass man regelmäßig zusammen auf dem Sofa sitzt und gemeinsam fernsieht. Und wenn es noch so ein schöner Liebesfilm ist und die Tränen laufen, das geht nicht darum, sondern da geht es darum um umgeteilte Aufmerksamkeit. Der Fernseher ist abgeschaltet, die Zeitung ist weggelegt. Man spricht miteinander und schaut sich an. Das ist diese Zeit. Das kann natürlich auch beim Spaziergang gehen oder beim Essen. Übrigens, manchmal fällt oder hat man so den Eindruck, man sieht in den Restaurants diejenigen, die verliebt sind und diejenigen, die schon lange verheiratet sind, kann man rein schon in dem Verhalten erkennen. Die Verliebten schauen sich ganz tief in die Augen und schwätzen und schwätzen. Vor allem die Männer, die können dann quasseln, wie die Quasselstrippen und später dann weniger. Und bei denjenigen, die schon lange verheiratet sind, da ist vielleicht eher still. Man schaut so rum, so, genießt ein Steak oder so und schmatzt. Also, aber wenn man sich überlegt, man kann sich, wenn man sich Zeit schenkt, oder 20 Minuten zum Beispiel seines Lebens, das ist eine einmalige Sache. Ich kann die 20 Minuten niemals mehr anders brauchen. Und darum ist es auch ein großes Geschenk, wenn man sich diese ungeteilte Aufmerksamkeit gibt. Ich habe auch schon mit jemandem zu tun gehabt in der Seelsorge. Das war für den enorm anstrengend. Der ist immer fast eingeschlafen. Also das ist ein Problem. Da musst du was machen. Das geht doch nicht, wenn du vor deiner Frau ständig einschläfst. Aber ich weiß auch nicht, da muss man wirklich staunen. Vielleicht muss er mal in ein Schlafseminar oder so, dass er wirklich sich ausruhen kann in der Nacht. Ja, es gibt, also ich meine es ernsthaft. Es gibt Leute, die nicht genug Sauerstoff aufnehmen und dann immer müde sind. Aber das geht doch nicht, wenn man immer einschläft. Das ist wichtig. Und dann gibt es auch Männer, die arbeiten extrem viel. Die vernachlässigen vielleicht auch ihre Frau. Und die Frau kann unter Umständen eifersüchtig werden auf die Arbeit. Und sie denkt, ja, mit wem ist er jetzt schon verheiratet? Mit mir oder der Arbeit? Ja, ich habe eigentlich den Ring an, aber eigentlich dünkt es mich ein bisschen. Ja. Und wenn aber der Mann lernt, dass er trotz der vielen Arbeit immer wieder der Frau ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, dann kann es gut sein, dass die Frau das irgendwie viel besser handeln kann und nicht mehr eifersüchtig ist, obwohl er noch viel arbeitet. Also die Zeit zu zweit, der diese Liebessprache spricht und der das Geschenk bekommt, das gibt ihm Gewissheit. Es gibt ihm eine Gewissheit, der Partner liebt mich und die Ehe wird tragfähig. Nun, manche Ehepaare, die glauben, dass sie viel Zeit miteinander verbringen, bei uns ist es kein Problem oder wir sind ständig zusammen, aber jetzt ist nicht das Entscheidende die gemeinsame Anwesenheit in einem Raum. Denn das Entscheidende ist das Aufeinander ausgerichtet sein, der Austausch von Herz zu Herz. Und ich denke, gerade auch in der Lebensphase mit kleinen Kindern steht man oft in Gefahr, dass sich alles auf die Kinder fixiert oder ausrichtet. Oder? Man geht immer dorthin, wo der Spielplatz für die Kinder am besten ist und dort, wo sie es schön haben. Und das ist auch okay. Aber für die Eheleute braucht es immer wieder, es muss immer wieder Highlights haben, die auch für sie wirklich gut sind und die Kinder sich anpassen müssen. Darum finde ich es gut, ja, wenn wir in der Schweiz möglichst viele tolle Spielplätze haben, mit nebendran wunderbaren Cafés, wo man Lattes trinken kann und Coupe und so. Das müsste man noch viel mehr ausbauen. Nun, in dieser Sprache ist etwas zentral, nämlich das Thema Zeit. Wie oft klagen wir über mangelnde Zeit? Ich würde schon mehr mit meinem Partner, aber ich habe einfach keine Zeit. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, unser Problem ist nicht die Zeit, sondern unser Problem ist, dass wir verlernt haben, etwas zu unterscheiden. Das Dringliche und das Wichtige können wir nicht mehr unterscheiden. Oder das Dringende ist das, was so groß sich vor mir aufbäumt und sagt, das musst du sofort machen und alles stehen und liegen lassen. Aber ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn ich das nicht machen würde, eigentlich würde alles normal weitergehen. Und das Wichtige, das ist manchmal gar nicht dringend. Aber es ist viel, sehr entscheidend. Das ist ein Riesenunterschied. Und von wie viel Dringlichem lassen wir uns beherrschen und stressen, das eigentlich gar keine hohe Priorität hat. Aber der Liebestank meines Partners hat eine sehr hohe Priorität. Und darum lohnt es sich auch, diese gemeinsamen Zeiten zu planen. Ganz nüchtern und trocken zu planen. Wir haben mal einen Ehevorbereitungskurs gemacht, wo wir das auch gesagt haben. Ihr müsst die Zeiten dann planen. Und da hat die Frau gesagt, ja, nein, so unromantisch. Ja, ist halt unromantisch. Aber man hat dafür gemeinsame Zeiten. Das ist die Realität. Ich meine, die waren auch noch verliebt oder haben sowieso genug Zeit füreinander. Aber nachher muss man wirklich die Agenda nehmen und abgleichen, oder? Wann haben wir jetzt, wollen wir uns die Zeit nehmen und vielleicht auch ein paar Monate im Voraus? E-Zeit eintragen, Ehezeit. Und wenn es dann weitergeht um Sitzungstermine und so, dann habe ich halt schon besetzt. Es geht dann nicht, ist besetzt. Oder? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ehezeiten bei den Ehepaaren. Ich denke, es ist schon gut. Also effektiv. Auch ich würde sagen, mindestens einmal in 2 Wochen, wenn es irgendwie geht. Natürlich, man kann auch mehr, aber ja. Und es muss auch nicht immer jetzt die Riesensache sein. Man kann einfach wirklich mal was Kleines und Bescheidenes machen. Aber gut ist auch, wenn man punktuell mal sagt, und jetzt gehen wir mal auf die Piste oder so, machen was Schönes, kann auch was kosten. Genau. Dann die 5. Liebessprache, Hilfsbereitschaft. Hier geht es um Gefälligkeiten und Dienstleistungen, die man aus Liebe dem anderen tut. Und man ist bereit dazu aus einem Grund, weil es der Ehepartner sich wünscht. Weil er sich's wünscht. Und man muss nicht mal die Überzeugung haben, dass er das verdient hat und dass es jetzt richtig ist, im Gesamt gesehen von Beziehung von Mann und Frau, dass ich das mache. Es ist egal, was die anderen machen oder was man macht. Das muss man da völlig ausblenden. Es geht darum, dass man dem anderen seine Liebe zeigt. Und das können ganz alltägliche Handreichungen sein, im Haushalt, um das Haus herum. Es kann regelmäßig sein, das kann auch, also zwischendurch mal sein, einmalig. Frauen, die diese Liebessprache sprechen, die fühlen sich erst dann wirklich geliebt, wenn der Mann auch anpackt, ihm und ums Haus. Und hier stellt sich jetzt ein Problem, glaube ich, oft. Denn viele Männer sagen, du, ich habe so einen strengen Arbeitstag. Ach, ich bin so müde, ich mache nichts mehr zu Hause. Also, du arbeitest vielleicht nur 50%, du hast ja Zeit für das, oder? Ja, aber auch wenn es stimmt, wisst ihr was? Die Frau fühlt sich trotzdem ungeliebt. Die Tatsache bleibt. Die Arbeit im und ums Haus ist getarnte Beziehungsarbeit. Und damit drücke ich aus, ich liebe meine Frau. Und ich muss euch sagen, ich kenne diese Gedanken aus eigener Erfahrung. Ich kenne das. Ich arbeite auch recht viel. Und ich gebe mir Mühe, Arians, musst du mal Tore zu heben? Nein. Ich gebe mir Mühe, auch zu Hause regelmäßig anzupacken, auch wenn ich müde bin, auch wenn ich viel habe, dass ich auch ja, irgendwo wieder auch mit anpacke. Und das scheint mir wirklich wichtig zu sein. Und ich könnte auch denken, ich habe manchmal auch die Gedanken, ja, aber und so. Aber das ist, diese Gedanken muss ich dann wegweisen, weil die sind nicht von Gott, die sind nicht gut. Es geht nicht um mich, es geht nicht um die anderen, sondern es geht um die Liebe zu meiner Frau. Und wichtig scheint mir auch, dass diese Liebesdienste nicht selbstverständlich sind. Auch hier, dass man denkt, ja, das machen ja alle Frauen, das machen alle Männer, wieso muss ich da Danke sagen? Das ist nicht richtig. Man muss effektiv auch die Wertschätzung geben. Und bei dieser Liebessprache ist noch etwas entscheidend. Man darf sie nicht einfordern. Oder ich verlange von dir das. Diese Liebessprache soll man, ja, bitten. Man soll darum bitten. Übrigens ist es ja grundsätzlich so, wenn man Liebe einfordert, dann ist es schwierig, auch Liebe zu geben. Das ist wie keine Liebe mehr. Und eigentlich muss jeder von uns sich täglich neu entscheiden, will ich meinen Ehepartner lieben oder nicht? Will ich meine Eltern lieben? Will ich meine Kinder lieben oder nicht? Und das können wir tun, indem wir auf ihre Bitten eingehen. Nun, wir haben hier diese 5 Sprachen der Liebe. Jetzt die wenigsten Menschen sprechen nur eine Sprache. Das macht es auch noch ein bisschen komplexer. Die meisten sprechen eine Hauptsprache und dann noch 1-2 Nebensprachen. Und darum ist es sinnvoll und überhaupt sinnvoll, wenn wir uns nicht nur auf diese eine Sprache beschränken, sondern generell sagen, ich packe jetzt hier an. Vielleicht mal irgendwo anfangen. Und dort, wo ich weiß, das ist die Liebessprache meines Partners, dort erst recht. Dass ich dort esse. Aber nicht nur dort, sondern da kann ich ja sagen, ja, dann muss ich gar nicht mehr hilfsbereit sein, oder? Meine Frau spricht irgendeine Zärtlichkeit und Lob und Anerkennung. Das ist nicht der Fall, oder? Das ist, die Liebe ist breit. Und übrigens ein Hinweis, wie man die Liebessprache des anderen erkennen kann, möchte ich euch noch geben. Das ist auch entscheidend, ja. Was spricht mein Ehepartner? Jetzt schaut mal, wo kritisiert er euch am meisten? Und dort könnte es sein, dass der größte Mangel da ist und diese Liebessprache vorhanden ist. Und ich möchte euch so fest bitten, heute Mittag beim Mittagessen oder auch beim Spaziergang, macht doch das zum Thema. Was ist meine Sprache der Liebe? Was ist deine Sprache? Die Kinder, was ist eure? Was ist die Sprache der Eltern? Überlegt mal, und wie könnt ihr euch vielleicht ganz neu die Liebe zeigen? Und auch gerade die Kinder, ich habe das auch schon mal erwähnt, also auch die Größeren da, kann man nicht mal als Kinder ansprechen. Oder wenn die Eltern relaxed sind und sich geliebt fühlen, dann ist es auch entspannter zu Hause. Also das ist auch wichtig. Nun, noch ein letzter Punkt. Wir haben also gesehen, Lieben ist Arbeit. Und oft sehen wir nicht ein, warum wir dies oder jenes tun sollen. Besonders dann, wenn der Ehepartner sich nicht liebenswert verhält. Dass wir dann den Bickel hinwerfen und sagen, du, da kannst du mir den Buckel abrutschen. Ich gehe eins nehmen mit dem Kollegen. Oder irgend so etwas. Und darum brauchen wir die Hilfe von Jesus. Und Jesus hat uns einen ganz genialen Vers gegeben, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Schon speziell. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht, nicht nur Frucht. Ohne mich könnt ihr, wie viel können wir tun? Nichts. Ist schon relativ wenig, oder? Ist nichts. Aber das ist gleichzeitig auch gerade ein Weg, wo wir sehen, wo bekomme ich Motivation für meinen Ehepartner? Wo bekomme ich Kraft, mich zu investieren? Dass ich in Christus bleibe, in Jesus bleibe, diese Verbindung mit ihm. Und er greift hier das Bild des Weinstocks auf. Und wir sehen also, das ist ein wunderbarer Weinstock, hier die Reben, und es ist so, aus diesem Weinstock, der zieht einen nährenden Saft aus der Erde heraus, und die kommen dann aus, also der wirkt dann, dass die Reben entstehen und daran Frucht entsteht. Das ist wie ein Automatismus, der einzig bewirkt wird durch die Verbindung. Und eine Rebe habe ich noch nie schwitzen gesehen oder stöhnen. Das ist keine Leistung für die Rebe. Das Einzige, was sie macht, sie hält sich, die Rebe hält sich am Weinstock fest. Und das ist für uns ein Bild. Denn auch wir brauchen diese ständige Verbindung zu Christus. Das sagt Jesus, oder wenn ihr in mir bleibt, in Christus bleiben, dann fließt in euch meine Kraft und daraus entsteht Frucht, viel Frucht. Ohne dass ich jetzt denken muss, ich muss das leisten, ich muss das leisten. Es ist irgendwo wie eine natürliche Folge. Und diese Beziehung zu Jesus, dieser Kontakt, kann ich pflegen, indem ich auf ihn höre, im Lesen seines Wortes und auch im Gebet, oder dass ich mit ihm spreche. Das sind so die Grundelemente dieses Redens. Und wenn ich aufhöre, Bibel zu lesen oder sehr unregelmäßig, dann hat das eine Auswirkung. Also ich bin da nicht gerade abgefallen oder so. Ich bin immer noch am Weinstock, aber irgendwo ist die Leitung wie ein Stück weit verstopft. Oder es kommt wie nicht mehr dieser Saft rein. Warum? Weil ich die Beziehung nicht recht pflege. Und das sollen wir nicht jetzt als, oh, Treue oder so etwas. Das sind einfach dann Möglichkeiten, oder? Das kann ich ja selber wählen. Wenn ich diese Beziehung pflege, dann wirke ich mehr Frucht. Ich bekomme mehr Kraft für meinen Ehepartner, mehr Motivation. Ich erinnere mich daran, ja, der hat es überhaupt nicht verdient. Der hat mich jetzt gerade irgendwie ziemlich abgefräset. Aber in Christus, Herr, ich richte mich auf dich aus, gib mir du Kraft. Und dann nimmst du ihn trotzdem nett und zuvorkommend. Es ist menschlich gesehen sehr schwer. Aber aus Jesus heraus können wir das tun. Und hier noch ein zweites Bild. Das müsste man auch noch viel mehr vertiefen. Aber nur kurz. Das ist das Ehedreieck. Die Ehe besteht aus Jesus, aus der Frau und aus dem Mann. Und je näher der Mann bei Jesus ist und je näher die Frau bei Jesus ist, desto näher sind sie auch beieinander. Das verkürzt sich. Das ist effektiv so. Und darum ist es so gut, wenn wir uns gegenseitig zu Jesus führen, dass wir selber sagen, hey, es ist für mich keine Privatsache, ob ich meine Beziehung zu Jesus pflege oder nicht. Bei der Single ist es eigentlich Privatsache, ein Stück weit, aber auch nicht ganz, weil sie ja auch angebunden sind in die Gemeinschaft. Und wenn ein Gemeindeglied sich hängen lässt, dann hat es auch Auswirkungen. Aber vor allem bei den Ehepartnern, das ist eine Verantwortung, die ich zum Ehepartner habe und nicht nur mir gegenüber. Und darum möchte ich euch auch Mut machen als Ehepaare, wenn ihr es nicht schon macht, dass ihr doch jeden Tag miteinander kurz betet oder auch lange. Aber ich würde mal kurz, einfach kurz, 5 Minuten, muss ich ja nicht übertreiben, sonst hört man schnell wieder auf. Aber dass man sagt, jeden Tag, weil das lassen wir uns noch nicht entgehen. Wir kommen gemeinsam vor Gottes Thron als Ehepaar und werden gesegnet. Das schweißt zusammen. Diese Distanz wird immer wieder kürzer durch das und hilft uns. Und darum möchte ich euch auch bitten, organisiert euch doch. Macht mal auch wieder ganz trocken ab, wann können wir jeden Tag kurz beten? Bei uns ist es auch so, dass wir das vor dem Schlafen machen. Andere können es vielleicht am Morgen kurz oder beim Nachtessen. Oder. Und wenn es gar nicht anders geht, halt am Telefon. Oder wenn es gar nicht anders geht. Aber Hauptsache, ihr macht's. Das ist so entscheidend. Und vor allem bitte ich euch auch, betet jeden Tag für eure Kinder. Wir haben eine große Verantwortung für unsere Kinder. Ich habe den Eindruck, das ist die größte Verantwortung, die uns Gott gegeben hat, denjenigen, die Kinder haben. Und dass wir doch mindestens miteinander vor Gott kommen und für sie beten, dass sie zum Glauben kommen oder im Glauben bleiben und wachsen. Und wenn wir an Jesus glauben, dann setzen wir hier ein großes Gewicht. Und ja, und wir erkennen nämlich, die beste Investition in die Ehe ist die Investition in Jesus Christus. Amen.